D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Endlich gut aussehen auf dem Fahrrad auch im Winter. Das geht. Wir haben heute Fahrradkleidung, die funktional und schön ist. Funktional heißt ja eigentlich, man sieht auf dem Rad aus wie so ein schwarzer Plastiksack, ist aber dafür trocken. Wir haben heute Klamotten für euch, die auch noch gut und günstig und schick sind. Da freut sich der Radfahrer dieser Sendung, Sebastian Rams. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Du ziehst klassischerweise, habe ich gesehen, eine schwarze Regenhose an.
Ja, sehr gut beobachtet.
Ja, die ist ein bisschen bollerig, würde ich jetzt sagen. Keine Unterstellung,
ja.
Aber...
Ja? Ja, die ist ein bisschen luftig, das stimmt schon. Aber
sie hält halt dicht.
Sie hält dicht und das war's auch. Mehr mache ich nicht. Ich habe auch so Schutzdinger für die Füße. Für die Schuhe.
Gamaschen?
Ja, so Gamaschen, die sind aber sehr kompliziert anzulegen. Das lasse ich dann sein und dann ernte ich abends, wenn ich nach Hause komme, kriege ich die Quittung, nasse Füße.
Das ist natürlich doof, das wollen wir nicht, die nassen Füße. Wir versuchen sie zu verhindern und sagen, welche Fahrradkleidung es günstig und schick gibt und die euch auch noch vor dem Regen optimalerweise schützt. Außerdem sprechen wir über Trump meets Obama, über Austern in der Nordsee, über die Schach-WM und die neue PlayStation 4 Pro, pickepacke voll. Also heute das Programm. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit oder an die Uni fährt zu dieser Jahreszeit, in der nasse Blätter, Laub und Dunkelheit die natürlichen Gegner auf der Straße sind, der braucht nun mal beim Anziehen zu Hause, bevor es losgeht, ein bisschen länger. Sei denn, man entscheidet sich, ja, mit nassen Oberschenkeln anzukommen, was auch irgendwie doof aussieht. Fahrrad-Regenklamotten sind tendenziell eine gute Sache, halten trocken, sehen aber oft doof aus. Da gibt's auch was in schön und in hübsch und in günstig. Wir haben D-Radio Wissen-Reporter Martin Krinner deshalb aus seinem Auto gezerrt und ihn in Fahrradladen geschickt, um für euch diese Frage zu beantworten.
Das Erste, was ich heute gelernt habe, Fahrradklamotten im Laden zu kaufen, ist gar nicht so einfach. Ich dachte, ich rufe da einfach beim nächsten Bikeshop um die Ecke an und mache dort einen Termin, aber das probiere ich einmal, dreimal, vielleicht achtmal. Und krieg immer wieder die gleiche Antwort. Klamotten verkaufen wir nicht, das bestellen die Leute heute alles im Netz. Tja, ich habe schon fast aufgegeben, da finde ich doch noch ein Geschäft, das mir helfen kann, und zwar die Filiale von BOC in Köln. Und dort arbeitet...
Michaela Gandolfo, ich bin hier für die Kleidung zuständig.
Und davon gibt es hier tatsächlich jede Menge. Also, los geht's. Wenn ich bei Sturm und Regen Fahrrad fahren will, was brauche ich dann?
Also auf jeden Fall eine, würde ich jetzt sagen, eine gute Regenhose, eine Regenjacke und am allerbesten vielleicht noch, wenn man ein bisschen trocken bleiben möchte, im Fußbereich Regenüberschuhe, dass der Schuh, sprich der Fuß, nicht nass wird.
Wir fangen an mit der Billigvariante. Nummer 1, die Hose. Frau Gandolfo nimmt ein hübsches Stück in dunkelblau von der Stange.
Hier sind sie bei 23 Euro. Man merkt den Unterschied, das ist hier schon sehr, sehr klebrig, sage ich jetzt mal. Da schwitzt man auch. Ziemlich gut drunter, gerade wenn man eine Jeans einfach nur drunter hat.
Die kommt mir so ein bisschen groß vor für mich. Muss die so ein bisschen größer sein?
Ja, Regensachen sind immer größer allein, aufgrund dessen, weil sie immer was drunter anhaben. Und gerade beim Bewegen, im Schrittbereich, braucht man auch immer ein bisschen Platz.
Riesig kommt mir auch die Nummer 2 vor, die Jacke.
Das ist jetzt das Günstigste, was Sie da haben?
Genau, das Günstigste.
Woran merke ich jetzt da, dass das jetzt eine günstige Jacke ist?
So jetzt als Laie merkt man das nicht wirklich. Die Nähte sind hier zwar alle verschweißt, was gut ist. Der Reißverschluss ist auch wasserdicht, aber diese Jacke hat höchstens, also reden wir von 4.500 bis 5.000er Wassersäule. Sprich, mit der können Sie, wenn es richtig, richtig regnet, gebe ich Ihnen vielleicht, ich sag mal, vielleicht ein Stündchen.
Danach wird es nass auf der Haut. Was mir jetzt noch fehlt, sind die Regenüberschuhe und ein Regenschutz, den ich mir über den Helm anziehe. Und was kostet das alles jetzt?
So, also Sie haben jetzt ein Raincover an über dem Helm, da sind Sie bei 12 Euro. Die Regenjacke bei 50 Euro und die Regenhose sind sie bei 23 Euro und die Regenüberschuhe, da sind sie bei 16 Euro.
Zwischenbilanz, die günstige Variante macht insgesamt 101 Euro. Das hält dann zwar den Regen ab, aber sexy? Naja, ich weiß nicht. Außerdem habe ich Schwierigkeiten, aus der Hose wieder rauszukommen. Mit den Schuhen bleibe ich nämlich immer an der Gummierung hängen. Und obwohl ich nur 10 Minuten drin war und nicht auf dem Rad gestrampelt habe, fühlt sich meine Hose jetzt ein bisschen feucht an.
Also um jetzt zur Arbeit zu fahren, wird es wahrscheinlich ausreichen. Aber wenn ich eine Fahrradtour haben will?
Dann würde ich Ihnen da eher was anderes empfehlen, ja.
Und jetzt gehen wir zu den teuren Sachen.
Und da geht es mir wie immer mit solchen Dingen. Solange ich nur den günstigen Kram kenne, denke ich mir, naja, das wird schon irgendwie reichen. Aber dann fasse ich das teure Zeug an und merke.
Also das Material ist von außen, wenn Sie das mal wirklich mal angreifen, und auch von innen, es ist bei weitem nicht so gummiert. Also Sie kommen da wirklich sehr gut rein und raus.
Die Hose ist jetzt atmungsaktiv, deutlich weicher als die Billigausgabe und im Sitzbereich verstärkt. Das heißt, sie ist langlebiger, weil ich mir beim Pedalieren, so nennt der Profi das Treten auf dem Fahrrad,
genau, ja, pedalieren,
nicht so leicht ein Loch reinpedaliere. Und die teure Jacke, die hält vor allem deutlich mehr Wasser ab.
Wann merke ich das?
Das merken Sie, mit der könnte zum Beispiel jetzt stundenlang unter die Dusche stehen, passiert gar nichts. Bei der anderen werden Sie merken, oh, jetzt wird es aber nass.
Okay, dann machen wir mal einen zweiten Kassensturz.
Ja, so, also Raincover sind wir jetzt wie vorhin geblieben, da sind wir bei 12 Euro. Die Regenjacke, da sind Sie bei 200 Euro und die Regenhose bei 180. Und die Überschuhe, da sind Sie bei 16 Euro.
Jetzt mal ganz grob überschlagen, das sind so um die 400 Euro, die ich hier anhabe, da kriege ich schon Fahrrad dafür, oder?
Ja, das stimmt.
Gute 100 Euro in billig und gute 400 Euro in teuer. Und das ist jetzt schon ein Unterschied. Da frage ich mich, fühle ich mich in dem teuren Outfit auch tatsächlich um 300 Euro sexier? Ich muss sagen, fühlen tatsächlich ja. Denn ich stehe eher auf weich und geschmeidig als auf schwitzigen Gummi. Rein optisch muss man allerdings sagen, da macht der Preis bei Fahrradregenklamotten einfach keinen Unterschied.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über David Bowie, über diese Legende. 69 Jahre ist er geworden, 40 Jahre Musikkarriere, über 25 Alben hat er gemacht, leider am 10. Januar verstorben. Und heute, 10 Monate nach seinem Tod, startet, ja, in gut einer halben Stunde bei Sotheby's in London eine Versteigerung der umfangreichen Kunstsammlung von David Bowie. Sebastian, was gibt's denn da alles?
Tja, der große und wohlhabende Kunstfreund David Bowie, der hat so ziemlich querbeet Kunst gesammelt, und zwar Bilder, Möbel, aber auch Keramiken. Heute Abend kommen aber vor allem moderne und zeitgenössische Kunstwerke unter den Hammer. Zum Beispiel das wohl teuerste Stück, das Gemälde Air Power des amerikanischen Künstlers Jean-Michel Basquiat. Insgesamt stehen 350 Werke aus David Bowies Nachlass zum Verkauf mit einem Schätzwert von rund 15 Millionen Euro, und der Erlös des Ganzen soll seiner Familie zugutekommen.
Hat David Bowie denn neben seiner Musik noch andere Kunst hinterlassen?
Zumindest weiß ich von einem Kunstwerk, das in Kooperation mit einem der Popstars des modernen Kunstbetriebs entstanden ist. Und zwar hat David Bowie 1995 mit dem Künstler Damien Hirst ein kreisrundes Spin-Painting gemalt, also eine drehbare Scheibe, die die beiden mit Farben voll gekleckst, beschmiert, wie man auch immer will, haben. Hirst hatte Bowie vorher empfohlen, für diese Painting-Aktion alte Klamotten anzuziehen. Der kam aber im feinen Zwirn, wie immer, mit der Antwort, alte Kleider habe ich nicht, aber mir ist egal, ob ich schmutzig werde. Das fand der Hirst cool, die haben gemalt, und den Schätzwert des Werks mit dem Titel Beautiful Hello Spaceboy Painting setzt Sotheby's bei 250.000 bis 350.000 Euro an.
Oh. Allerhand. Im Rahmen der Auktion Modern and Contemporary Art werden etwa 350 Objekte aus der privaten Sammlung von David Bowie heute versteigert.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sie sitzen gerade zusammen oder sie laufen vielleicht durchs Weiße Haus, Barack Obama und Donald Trump. Der eine erklärt dem anderen, wie das Haus aussieht, und vielleicht gibt's auch noch was Administratives, werden auch vor die Presse treten. Ihr erfahrt's auch hier, was sie beide zu sagen haben. Wohlgemerkt, beide sind sich ja nicht unbedingt so grün und unbedingt die dicksten Freunde. Wir haben uns gefragt, wie kann man es schaffen, bei so einem Aufeinandertreffen trotzdem freundlich zu bleiben oder dominant aufzutreten auf der anderen Stelle und dem anderen ja zu sagen, pass auf, ich bin hier der Herr im Haus, zumindest noch. Vielleicht gibt's die Situation ja auch bei euch, bei einem Nachfolger im Job oder auf der Arbeit. Wie geht man da am besten vor, Sebastian?
Ja, da gibt es während so eines Treffens, das ja meistens nach einem gewissen Protokoll abläuft, so einige Stellschrauben, in denen man drehen kann. Schon direkt am Anfang beim Aufeinandertreffen bietet sich vor allem für den Hausherrn eine gute Gelegenheit zu zeigen, wer der Chef im Ring ist. Das hat mir Ute Blindert erklärt. Sie ist Speakerin und Autorin zu Themen wie Karriere und Arbeitsmarkt und ist Herausgeberin eines Karrieremagazins.
In dem Moment, wo ich als Hausherr bin ich ja der Gastgeber, das heißt, ich bestimme das Feld. Also ich kann zum Beispiel dann auch klar machen, indem ich zum Beispiel auf jemanden zugehe, dass ich sozusagen aus meinem Haus herausgehe und dem anderen dann entgegenkomme. Oder ich kann zum Beispiel auch so eine Treppe hinuntergehen und dann aber vielleicht auf der letzten Stufe stehen bleiben und den anderen auf mich zukommen lassen, weil letzten Endes muss er ja auf mich zukommen.
Ja, und wenn wie in diesem Fall in erster Linie Donald Trump auf Barack Obama zugekommen ist und beide in, ich sag mal, körperlicher Schlagdistanz angekommen sind, dann steht schon der nächste kleine Battle auf dem Programm, der obligatorische Handshake. So, ich bin jetzt mal Obama, ne? Komm so mit ausgestreckter Hand auf dich zu.
Okay, ich bin also der Gast, in dem Fall Donald Trump, reicht dir dann natürlich auch höflich meine
natürlich,
rechte Hand zur Begrüßung.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ja, jetzt bist du der Gast, ne? Und jetzt denkst du dir, kann ich irgendwie was machen? Jetzt, das sieht so ein bisschen ja, väterlich aus, ne? Ich habe so einen ausgestreckten Arm, habe noch die richtige Mimik und die Gestik dazu, dann habe ich schon so ein bisschen nicht in der dominanten Position. Und Ute Bindert hat mir erklärt, das nennt man eben väterliche Geste und zeigt, man ist der Herr im Haus.
Okay. Und für den Gast, in dem Fall für Donald Trump, gibt es da irgendeine Möglichkeit, was dagegen zu setzen? Du kommst mit der Hand raus, ich natürlich erwidere das Ganze, das heißt, du hast wahrscheinlich die Oberhand in dem Fall. Was mache ich?
Ja, der Gast hat natürlich auch eine Chance, ne, was dagegen zu sagen. Der ist gut in der Lage, gut auszusehen, der hat die väterliche Geste des Gastgebers, kann er gut parieren.
Also nehmen wir mal, mein Gegenüber kommt auf mich zu, also nehmen wir mal, Trump kommt jetzt irgendwie auf die Treppe zu und Obama ergreift seine Hand und schüttelt die Hand so, dass seine Hand überhalb der von Donald Trump zum Ruhen kommt. Das heißt, in dem Moment ist seine Hand sozusagen, hat er die Oberhand. Und wenn ich jetzt als Gegenüber klar machen will, ich weiß, was du mir damit sagen willst, kann ich zum Beispiel in einer ganz freundlichen Geste meine Hand nehmen, also meine linke Hand in dem Fall, und legt die in so einer ganz väterlichen Geste da drauf und sagt, ja, wunderbar, wie schön, was für einen herzlichen Empfang du mir hier bereitest.
Ach, das kennt man ja auch von der Hochzeit, ne? Dann schön nochmal die Hand drauflegen, wenn die Torte geschnitten wird. Okay, da kann der Gast also signalisieren, so ein bisschen, pass auf.
Ja, dadurch kann er den Spieß ein bisschen umdrehen und die Situation wieder für sich ins Positive drehen und wie gesagt die Oberhand gewinnen.
Jetzt gilt Barack Obama ja als ein ziemlich guter Redner und Rhetoriker. Mhm. Das hat er drauf. Fachlich dürfte er auch, ja zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ein bisschen Vorsprung haben. Immerhin ist er 8 Jahre schon da am Start, wo Trump hin will oder Trump hin darf. Wie schafft man es da als Gesprächspartner nicht völlig unterzugehen?
Also ein sehr gutes Mittel sind in so einer Situation ständige Zwischen- und Gegenfragen wie, warum denn das? Oder was ist denn der Hintergrund des Ganzen? Oder glauben Sie wirklich? Oder so ähnliches. Damit macht man sein Gegenüber schon mal etwas mürbe. Dann ist es ratsam, gegen alles Widerspruch zu erheben und Sachen zu sagen wie, klingt zwar sehr interessant, aber haben Sie auch daran gedacht, das? Und sich so ein bisschen den Anschein zu geben, ein tieferes Verständnis der Diskussion bemüht zu sein, oder man folgt noch der Empfehlung von Ute Blindert.
Thema wechseln, überhaupt gar nicht auf die gleiche Schiene eingehen, sondern komplett ignorieren, was der andere an rhetorischen Feinheiten und Schliffen benutzt. Einfach im Grunde so mit totaler Ignoranz in das Gespräch gehen und dann einfach das Gespräch immer auf andere Themen lenken, in denen man dann sicher ist. Und dann zum Beispiel auch manchmal mit völlig absurden Ideen oder Einwürfen zu kommen. Manchmal kann es auch einfach helfen, zu schweigen und zu lächeln.
Das kommt auch gut. Also Inhalte strikt ignorieren und nichts zu sagen, folgt nämlich einem grundsätzlichen Prinzip der Rhetorik, das sagt, wer fragt, der führt, wer antwortet, wird geführt.
Bisschen Lippen zusammenpressen und zu denken, erzähl du nun mal.
Genau.
Zu guter Letzt setzt man sich dann ja wahrscheinlich auch in der Regel irgendwo hin. Lauert da noch irgendwo das Potenzial, den Macker raushängen zu lassen?
Ja, sogar sehr großes, denn Ute Blindert, die hat mir eine schöne Geschichte erzählt, ein schönes Beispiel. Da geht es um das Beisammensitzen von Barack Obama und Kanzlerin Merkel beim G7-Gipfel in Elmau.
Da gibt es ein Foto, wo die auf einer Bank sitzen und Obama hat ja sowas Großzügiges auch manchmal und er sitzt da so ganz leger auf der Bank und hat so seine Arme so hinten auf die Rückenlehne der Bank gelegt und nimmt praktisch die ganze Bank mit seiner Geste ein und Angela Merkel sitzt neben ihm und ich weiß gar nicht, wer auf seiner linken Seite sitzt mehr. Aber das war natürlich so ganz klar von der Bildsprache so, ja, ich bin jetzt hier so der Gastgeber auf dieser Bank und doch schön, dass ihr hier neben mir sitzt.
Ja, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Barack Obama mit Donald Trump heute auf eine Parkbank geht und dass Barack Obama sich dann wieder in so einer Geste wie damals bei dem G7-Gipfel.
Vielleicht stehen sie aber nachher nochmal nebeneinander und da kann man ja vielleicht auch mal in den...
Wir werden das analysieren für euch. Wir sind da dabei und wir gucken direkt nach 7 Mal nach Washington, schalten dort live dahin zu diesem Treffen. Barack Obama empfängt heute Donald Trump, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, im Weißen Haus.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Hoax der Chinesen, so hat der zukünftige Präsident der USA den Klimawandel im Wahlkampf angekündigt. Also als erfunden von den Chinesen, damit Amerikas Wirtschaft geschwächt wird. Barack Obama hat in seiner Politik das Thema Klimawandels, wissen wir auch, ein bisschen ernster genommen vielleicht. Nur das Zeitfenster, das wird immer kleiner. Sprich, wollen die USA noch was auf den Weg bringen in Sachen Klimawandel, dann flott. Vielleicht sogar noch während des Klimagipfels in Marrakesch, Marokko, der seit Montag läuft für die Radiowissen. Ist Georg Ehring mit bei diesem Gipfel dabei. Georg, du hast heute die chinesische Delegation besucht in Marrakesch. Wie war denn die Stimmung dort nach der Nachricht, Trump wird neuer US-Präsident?
Die Stimmung klang ein bisschen entschlossen. So richtig in die Karten gucken lassen sich die Chinesen ja nicht. Es gab ein Briefing für die Presse, auch für die ausländische Presse, von ungefähr 3 Minuten Dauer. Der stellvertretende Leiter der chinesischen Delegation bekannte sich zu den Klimazielen seines Landes und sagte, China stehe weiter dazu, den Gipfel des CO2-Ausstoßes spätestens 2030 zu erreichen. Das heißt, danach soll der CO2-Ausstoß auf keinen Fall mehr steigen und bemühe sich darum, dieses Datum vorzuziehen. Viele Städte seien zum Beispiel ehrgeiziger und hätten sich 2020 vorgenommen und China habe insgesamt seine Klimaschutzanstrengungen intensiviert. Das klang alles ganz sachlich, aber nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten war das sicherlich eine Demonstration. Die Chinesen haben ja in den letzten Jahren sehr viel mit den USA im Klimaschutz zusammengearbeitet und sie bleiben bei ihrer Position und wollten das sicher den USA damit auch nochmal deutlich machen.
Dann gucken wir doch mal, ob das, was die USA auf den Weg bringen wollen, Klimawandel noch realistisch ist. Clean Power, so lautet der Energieaktionsplan der USA, den Barack Obama auf den Weg bringen wollte, ums Klima zu schützen. Ziel ist es, die Reduzierung der CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken im eigenen Land voranzustoßen. Ausstoß reduzieren sozusagen. Kann das alles deiner Einschätzung nach noch passieren? Oder ist damit Schluss, wenn Trump am 20. Januar ins Weiße Haus kommt?
Trump hat ja versprochen, diesen Plan komplett zu streichen und er wird sicherlich zumindest einen Teil seiner Versprechen halten, das vermute ich jedenfalls. Er ist ja generell beim Umweltschutz gegen zu viele Regeln und will Regeln aufweichen und abschaffen. Allerdings wird er sich nicht unbegrenzt mit allem durchsetzen können. Vieles in den USA Sache der einzelnen Bundesstaaten und auch die Republikanische Partei ist bei erneuerbaren Energien nicht ganz passiv. Die Förderung der Solarenergie ist zum Beispiel von den Demokraten und den Republikanern gemeinsam beschlossen worden. Das sagten hier Klimaaktivisten und sie rechnen damit, dass solche Dinge auch bleiben können. Das heißt, in den USA ist der Klimaschutz nicht ganz am Ende, aber natürlich schwer unter Druck und wie weit, das wird man dann in einigen Monaten sehen.
Also Trump hat da auch kein freies Spiel, wenn es um dieses Thema geht und wenn er bei seinen Punkten bleiben möchte, die er im Wahlkampf aufgetischt hat. Was würde denn theoretisch ein Ende des Klimaschutzes durch Trump bedeuten für den CO2-Ausstoß in den USA und dann auch für die Situation in der Welt?
Ja, da gibt es eine Wissenschaftsvereinigung, Climate Action Tracker, die rechnen immer aus, was bestimmte Ankündigungen und Maßnahmen in Zahlen für den CO2-Ausstoß bedeuten. Und die sind ausgegangen von der Zusage der USA, bis 2025 ihren CO2-Ausstoß um 26-28% zu senken. Der Clean Power Plan, wenn der in Kraft bleibt, wären sie etwa bei 9% und ohne den Clean Power Plan, also wenn Donald Trump den streichen würde, würden sie vielleicht bei 6% landen. Das ist kein so riesiger Unterschied, aber die Zusage der USA wäre zu erreichen mit vielen zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen, die auch Obama noch gar nicht angekündigt hat. Und die wird Trump jetzt sicherlich nicht machen. Und wenn man das in Erwägung zieht, dann ist sicher ein sehr großer Unterschied zwischen Trump und etwa Hillary Clinton, die sich weiter zum Klimaschutz bekannt hätte. Mhm. Die entscheidende Frage ist natürlich, was machen jetzt andere? Der Climate Action Tracker hat das nicht ausgerechnet, das kann man nicht sagen, aber Niklas Höhne vom Climate Action Tracker verwies darauf, dass Erneuerbare sehr viel günstiger geworden sind, also Wind- und Solarenergie, und dass er vermutet, dass die Ansteckungsgefahr auf nicht so viele Länder wirken kann. Das heißt also, die meisten, gerade die großen CO2-Emittenten, würden wohl weitermachen mit Klimaschutz.
Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Punkt. Was machen andere? Australien hat das Pariser Abkommen zum Beispiel ratifiziert, einen Tag nach der Trump-Wahl. Machen generell jetzt alle Staaten schnell, weil ihnen die Aussagen von Trump im Wahlkampf zu unsicher waren?
Ja, bei den Verhandlungen ist schon ein gewisser Druck zu spüren. Es ist von vielerlei Seite zu hören, man entscheidet jetzt, was man entscheiden kann, weil man noch mit der alten US-Regierung verhandeln kann, mit der man einfach besser verhandeln kann. Allerdings ist es so, das Pariser Klimaabkommen ist ja ganz frisch in Kraft getreten. Ganz viele neue Themen stehen jetzt auf der Tagesordnung und da ist man noch nicht so weit. Ist also die Frage, was dann tatsächlich hier herauskommen wird. Bei einem Thema wird möglicherweise was rauskommen, und zwar beim Geld. Die USA haben 3 Milliarden Dollar versprochen für Klimaschutz in Entwicklungsländern. Nach Angaben aus Indien 500 Millionen bisher bezahlt, und es gibt wohl Druck auf die Amerikaner, jetzt möglichst viel von dem Rest auch zu bezahlen, damit das Geld überhaupt noch ankommt.
In den letzten Monaten seiner Amtszeit hat Barack Obama die striktesten Klimaschutzregeln, die es in den USA je gegeben hat, gefordert. Wie Trump damit umgehen wird, das werden wir in Zukunft sehen. Das Gespräch mit Georg Ehring aus Marrakesch vom Weltklimagipfel, das haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Alter trifft zukünftigen Präsidenten. Das war heute. Barack Obama hat Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Beides Männer, die vorher recht eindeutig übereinander gesprochen haben.
Donald Trump is uniquely unqualified to be president.
He is the founder of ISIS.
You don't see him hanging out with working people unless they're cleaning his room.
We've got a person in the White House that's having a lot of fun. It's like a carnival act.
He's erratic. If his closest advisors don't trust him to tweet, why would any of us trust him with the nuclear codes?
Also jede Menge Anschuldigungen, die wir da rausgehört haben. Live aus Washington, jetzt für D-Radio Wissen. Bettina Klein, lass uns drüber sprechen, wie dieses Treffen war. Wie sind Sie sich begegnet? War es ein freundliches Treffen?
Ja, sieht so aus. Also das Treffen dauerte statt 15 Minuten 90 Minuten. Das hat Donald Trump gesagt, und das deckt sich auch mit dem, was wir hier sozusagen von der Uhrzeit her verfolgen konnten. Also 1,5 Stunden haben sie miteinander gesprochen. Und Trump hat auch eingeräumt, sie haben sich noch nie in der Weise wirklich begegnet und zusammengesessen. Sie haben sich vielleicht mal bei irgendwelchen Social Events getroffen. Also das war wirklich die erste Unterredung dieser beiden Persönlichkeiten. Und sie haben es angedeutet, vor dem Hintergrund der Schlammschlacht, die auch zwischen den beiden stattgefunden hat, haben jetzt wirklich alle darauf gewartet und gesagt, wir würden jetzt gern mal Mäuschen sein und mal hören, wie die miteinander sprechen. Und wir waren nicht dabei. Wir können uns jetzt nur auf das beziehen, was beide danach bei dieser Fotogelegenheit im Weißen Haus, im Oval Office, das war das Kaminzimmer, das Sie erwähnt haben, diese Foto-Op, die Sie da sozusagen hatten und kurze Statements abgegeben haben. Und danach zu urteilen, war es ein freundliches Treffen.
Um was geht's genau eigentlich bei diesem Treffen? Was wird da genau besprochen? Was ist das Protokoll?
Ja, ich glaube, es ist ein symbolischer Akt im Grunde genommen. Der Alte trifft den neuen Präsidenten, und das ist natürlich auch, liegt auch immer so ein bisschen in der Art der beiden, die sich da begegnen, worum es genau geht. Es geht nicht um die kleinen vielen Details, sondern es geht um das Grundsätzliche, es geht um die großen Linien, auch vielleicht nochmal um die großen Abläufe und darum, dass man sozusagen den Startschuss jetzt gibt für den Ablauf der Transition of Power, die dann erfolgt. Und dann die Hauptarbeit, die wird dann von den Teams geleitet. Aber das ist immer so das Startsignal im Grunde genommen. Jetzt beginnt die Übergabe der Macht.
Ist es nur ein Treffen zwischen Barack Obama und Donald Trump gewesen, oder haben sich die Familien da auch getroffen?
Also es haben sich die Vizepräsidenten getroffen und es haben sich die First Ladies getroffen, und es hat sich der Stabschef des Weißen Hauses, der amtierende Dennis McDonnell, getroffen mit dem Schwiegersohn von Donald Trump. Das hat die Spekulationen genährt, dass dieser Schwiegersohn, Jared Kushner, also der Ehemann seiner Tochter, möglicherweise auch eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen wird. Die beiden, seine Tochter und sein Schwiegersohn, haben wohl immer wieder mal versucht, auch rhetorisch auf den Vater einzuwirken und ihm ans Herz gelegt, da nicht zu überziehen, mit nicht sehr großem Erfolg. Aber das wären dann quasi auch Leute, die da möglicherweise auch ein bisschen Einfluss hätten.
Sind die beiden denn dann durch? Also wird es kein Treffen mehr zwischen Donald Trump und Barack Obama geben, oder wie sieht die Zukunft aus?
Das ist sehr interessant. Also protokollarisch ist das nicht vorgesehen, aber Trump hat gesagt, er hat Obama wirklich gelobt, hat gesagt, das ist ein guter Mann, und er wird weiter seinen Rat suchen, auch als Präsident, und er freut sich auf viele mehr dieser Begegnungen. Und das war jetzt wirklich ein völlig anderer Ton, ein Ton der Versöhnung und der Freundschaft. Sie haben sich zum ersten Mal getroffen, und ich nehme das auch als ehrlich ab. Also das wird schon so kommen, und das ist natürlich jetzt auch so ein Symbol der Versöhnung, das jetzt mit diesem kleinen Video Video, was die Welt jetzt sehen durfte und vor allem die Amerikaner sehen durfte. Ein kleines Symbol der Versöhnung in diesem augenblicklich wieder unglaublich gespaltenen Land.
Ja, und wenn diese Töne versöhnlich sind, dann sind sie vielleicht nicht vorgeschrieben, wie es vielleicht bei dieser Acceptance Speech war von Donald Trump, wo wir dann gedacht haben, okay, die Töne unterscheiden sich dann doch von dem, was im Wahlkampf zu hören war von Donald Trump. Barack Obama hat Donald Trump heute sein neues Haus gezeigt in Washington. Offizieller Einzug ist aber erst im Januar. Informationen aus Washington waren das von Bettina Klein.
Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. The meeting lasted for almost an hour and a half. And it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer.
Und da haben wir nochmal Donald Trump gehört über dieses Treffen mit Barack Obama.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
3 Jahre ist es jetzt schon her, dass ein damals 22-jähriger Jungspund die etablierte Schachelite mal so richtig schön aufgemischt und für sich den ersten Weltmeistertitel klar gemacht hat. Magnus Carlsen heißt dieses Schachwunderkind aus Norwegen und dieses Jahr geht er als Favorit ins Rennen der morgen startenden Schachweltmeisterschaft in New York. Da sprechen wir gleich noch drüber, über dieses Event. Aber für alle, die mehr über Carlsen erfahren wollen, Sebastian Rams, hast ein paar Empfehlungen parat, wa?
Ja, und zwar den Dokumentarfilm Magnus, der Mozart des Schachs, der heute in den Kinos startet. Und der erzählt das Leben von Magnus Carlsen als kleiner Junge bis hin zum jugendlichen Schachweltmeister. Hab mir heute den Trailer zum Film angesehen und bin von einer Szene darin immer noch total geflasht. Und wenn dieses Ereignis nicht mit der Kamera festgehalten worden wäre, würde ich mich wirklich schwer tun, es zu glauben. Wir hören mal kurz rein.
Hvor 10 tårnslår E6. Hvor 6 dronning E5 matt. Hvor 9 dronning E8 matt. Matt. Matt.
Ja, matt. Matt, ja. Die Musik ist bedrohlich, es klingt unheimlich, wie in einem klassischen Hollywood-Action-Kracher, so wie bei Batman zum Beispiel, aber was ist da jetzt so Spektakuläres passiert? Ja,
du hast schon das richtige Wort aufgegriffen, Matt, also wahrscheinlich auf Norwegisch für Matt, also Schachmatt. Ne? In der Szene spielt Magnus Carlsen eben Schach natürlich an der ehrwürdigen Universität Harvard, soweit so unspektakulär, aber er spielt A gegen 10 Personen gleichzeitig eine Schachpartie, B mit verbundenen Augen und C. Er gewinnt alle 10 Partien blind aus dem Kopf heraus. Also ich finde völliger Wahnsinn das Ganze. Dazu passt auch, dass er mit 13 Jahren schon gegen den ehemaligen Weltmeister Garry Kasparov mal eben Remis am Schachbrett rausgeholt hat. Auch nicht schlecht. In dem Film erfährt man aber auch, dass das Schicksal eines Hochbegabten eben Schattenseiten hat. Denn Magnus Carlsen war in der Schule stets ein Außenseiter und wurde gemobbt und war eben meistens allein auf sich gestellt.
Verdient aber wahnsinnig viel Asche. Der Sportler in Norwegen, der am meisten Geld verdient.
Top Werbeverträge.
Natürlich auch durch Werbeverträge. Ja. Wir schauen uns an, wie diese Weltmeisterschaft aussieht, wie Schach aktuell steht und wie viel Geld man eigentlich mit Schach verdienen kann, wenn man ganz guter Schachspieler ist. Das machen wir gleich in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ab morgen gibt es in New York City den nächsten Showdown, diesmal nicht politisch, sondern sportlich. Es geht um 32 Figuren auf einem Brett, um Schach, die amtierende Nummer 1. Der Norweger Magnus Carlsen, den wir euch gerade vorgestellt haben, das Wunderkind mit der Wuschelfrisur, tritt an gegen seinen Herausforderer. Die Nummer 9 der Weltrangliste, der gebürtige Ukrainer Sergei Kajakin, der jetzt für Russland antritt, das ist auch spannend, und bereits mit 12 Jahren der erfolgreichste jüngste Großmeister überhaupt war. Das ist ein sehr spannendes Duell, auch weil dieses Event mit 360-Grad-Kameras übertragen wird. Wir können sogar live das Spiel verfolgen mit 3D-Virtual-Reality-Brille. Ich wollte heute vom Schachexperten Stefan Löffler, der live bei dieser Weltmeisterschaft in New York dabei ist, wissen, warum es diesen großen medialen Aufwand für Schach gibt.
Ja, die Vermarktungsfirma des Weltschachbundes will hier etwas losmachen. Und da kommt sie eben damit, dass sie dieses Match so toll präsentiert, wie es noch nie präsentiert worden ist. So etwas wird ja gerne behauptet. Und jetzt soll eben diese 360-Grad-Kameras Virtual 3D sollen es jetzt richten als Innovation. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich verspreche mir nicht wahnsinnig viel persönlich davon. Im Wesentlichen kommt es doch darauf an, dass man das, was auf dem Brett geschieht, gut verstehen kann. Mhm. Und da ist eigentlich eher gefragt, dass es da Großmeister gibt, die viel vom Schach verstehen, aber das auch sehr gut erklären können, sehr lebhaft rüberbringen können, was da vielleicht gerade in den Köpfen von Magnus Carlsen und Sergei Kajakin vorgeht. Mhm. Und das aber auch Spielern erklären kann, die keine Wahnsinns-Turnierspieler sind, sondern vielleicht nur mal im Café hin und wieder eine Partie spielen.
Beide Spieler, das fällt auch auf, sind noch recht jung. Einmal 25 Jahre, einmal 26 Jahre. Ist es so eine Art Generationswechsel, der da im Schach stattfindet?
Ja, ich denke, der Generationswechsel, der hat sich jetzt eigentlich schon vollzogen, dass so ein Vichy Anand, der ist jetzt 46, noch vor 2 Jahren um die Weltmeisterschaft gespielt hat, ist ja eigentlich schon fast ein Anachronismus, wenn man sich die Elite von heute anschaut. Der nächstjüngere, der Wladimir Kramnik, ist 41. Dann muss man schon zum Levon Aronian gehen mit 34 Jahren. Aber alle anderen sind noch deutlich jünger. Da gibt es diesen ganz, ganz starken Jahrgang 1990 mit Carlsen, mit Kajakin. Und dann gibt es sogar noch jüngere Spieler, die auch schon in den Top Ten sind, wie Fabiano Caruana, wie Anish Giri, wie Wesley So. Also diese Namen wird man in Zukunft führen. Und Anand und Kramnik stehen davor, sich aus der Weltspitze zu verabschieden.
Diese Namen, die Sie da gerade genannt haben, diese junge Generation, so nenne ich sie einfach mal, Herr Löffler, sind die denn wirklich auch in den Ländern populär? Sind das Stars? Weil bei Carlsen weiß man einfach, in Norwegen ist der eine große Nummer. Der fährt sich die höchsten Prämien eines norwegischen Sportlers zum Beispiel mit Werbeverträgen auch ein.
Ja, Carlsen ist da sicher eine Ausnahme momentan. Er kommt aus einem relativ reichen Land. Er ist wahnsinnig gefragt in Norwegen und nicht nur dort. Er ist momentan der einzige Schachspieler, der über 1 Million im Jahr verdient. Das muss man ganz klar sagen. Die anderen sind durchaus in ihren Ländern, ja, bekannt. Nehmen Sie die Amerikaner hier, da könnte sich vielleicht auch etwas abspielen in Zukunft, also dass die Einkommen der Spieler besser werden. Da ist ein bisschen Fantasie drin, aber das Geld hier in den USA kommt bisher von Mäzenen. Die Fantasie ist deshalb drin, weil sich auch Silicon Valley-Größen für Schach interessieren, wie Zuckerberg und Bill Gates. Aber hier zum Beispiel bei dieser Weltmeisterschaft sind die noch nicht im Spiel. Also muss man abwarten, ob es in Amerika was wird.
Haben Sie gerade schon gesagt, Jahresverdienst von 1 Million. Was verdient man eigentlich als Profi im Schach? Nehmen wir mal so ein Turnier wie die Weltmeisterschaft in New York. Wie hoch sind die Preisgelder?
600.000 Euro für den Sieger, 400.000 für den Verlierer des Matches. Naja, das ist verglichen mit den sonstigen Preisgeldern im Schach natürlich sehr, sehr gut. Aber im Vergleich mit der Vergangenheit, was da bei Weltmeisterschaftskämpfen ausgeschüttet wurde. Also nur wenn man jetzt mal eine Weltmeisterschaft nimmt, die vor 26 Jahren, 1990, hier in New York zum Teil stattgefunden hat. Damals waren es über 3 Millionen Dollar Preisgeld für die beiden Spieler. Nee, also der Trend ist nicht besonders toll.
Ab wann kann man denn mit Schach Geld verdienen? Also wann sind denn die Preisgelder so hoch bei Turnieren, dass ich nichts mehr anderes machen muss?
Oh, damit man wirklich gut vom Schach leben kann, muss man wahrscheinlich Top 20 erreichen. Mindestens mal in der Karriere und dann kann man sich vielleicht auch noch ein paar Jahre darüber hinaus mit dem Namen, den man sich gemacht hat, bessere Antrittsgelder und kassieren. Ja, so irgendwie vom Schach leben können natürlich einige 100 Großmeister, aber meistens reicht dann das Preisgeld oder auch das Antrittsgeld, wenn man in der Liga spielt, nicht aus. Sehr viele Profis geben nebenher Unterricht, sind als Trainer aktiv, schreiben Artikel, schlagen sich irgendwie durch. Also eine tolle Karriere und eine tolle Verdienstmöglichkeiten sind es nicht, wenn man sich überlegt, dass viele von diesen Profis ja durchaus, wenn die mit 16 oder 18 auf ein anderes Pferd gesetzt hätten, auch eine andere Karriere hätten machen können. Also im Verglichen damit schneiden sie nicht gut ab.
Sagt Schachexperte Stefan Löffler. Ab morgen Freitag werden 12 Partien Schach gespielt und dann heißt der Gewinner entweder Carlsen aus Norwegen oder Kajakin aus Russland bei der Schach-WM in New York.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ein HIV-Test in nur 20 Minuten. So einfach, dass man ihn selbst machen kann. Forscher vom Londoner Imperial College und der US-Firma DNA Electronics haben so einen Test entwickelt. Man braucht nur einen speziellen USB-Stick und einen Tropfen Blut. Finden sich HIV-Viren im Blut, wandelt der Stick das in elektrische Signale um, die von jedem Computer oder Smartphone gelesen werden können. Patienten könnten damit die Zahl der Antikörper im Blut überprüfen und so feststellen, ob sie infiziert sind oder, falls sie schon behandelt werden, ob eine Therapie anschlägt oder nicht. Nach Angaben der Entwickler ist die Technologie zwar noch im Anfangsstadium, arbeitet aber schon sehr verlässlich. Ergebnisse, die sie im Magazin Scientific Reports veröffentlicht haben, zeigten, dass der Stick in 95% der Fälle das richtige Ergebnis lieferte und dafür im Schnitt nur 20,8 Minuten brauchte. Herkömmliche Tests dauern 3 Tage und die Blutprobe muss in ein Labor geschickt werden. Das heißt aber, genau da, wo die meisten HIV-Patienten leben, in unterentwickelten Ländern und oft auf dem Land, sind solche Tests gar nicht möglich. Die Behandlung kann deshalb bisher kaum überwacht werden. Es ist eine besonders perfide Falle. Wenn Plastikmüll im Meer treibt, bildet sich nach kurzer Zeit ein Belag, der bestimmte Duftstoffe aussendet. Und genau dieser Duft lockt Albatrosse und Sturmvögel an, weil es derselbe Duft ist, der sie normalerweise zu ihrem Futter führt. Das haben Forscher der Universität von Kalifornien herausgefunden. Sie wunderten sich, dass in den Mägen von Albatrossen und Sturmvögeln besonders oft Plastik zu finden war, und sie machten einen Test. Sie setzten Plastikkügelchen aus 3 verschiedenen gängigen Kunststoffen 3 Wochen lang dem Meerwasser aus und analysierten danach die vorhandenen Duftstoffe. Und sie fanden bei allen Plastikarten Dimethylsulfid, kurz DMS, genau den Duftstoff, der entsteht, wenn Kleinkrebse Phytoplankton fressen. Und genau den Duftstoff, der den Vögeln signalisiert, dass hier besonders viel Nahrung zu finden ist. Die Genforschung könnte in den nächsten Jahren deutlich vorankommen. 2 neue Methoden sollen dafür sorgen, dass Genome schneller erforscht und die Ergebnisse besser zugänglich werden. Zum einen haben Forscher der Unis von Princeton und Harvard in den USA ein Verfahren entwickelt, mit dem sie viel schneller und viel billiger herausfinden könnten, welche Funktion einzelne Gene haben. Sie nutzen eine gängige Ausschlussmethode, haben sie allerdings derart vereinfacht, dass sie nicht mehr mehrere Jahre und Millionen Dollar pro Genom brauchen, sondern weniger als einen Monat und nur noch einige tausend Dollar. Gleichzeitig arbeiten Wissenschaftler der Universität des Saarlandes an einem neuen Rechenverfahren, um die Daten entschlüsselter Genome schneller und umfassender bereitzustellen. Ihre neue Datenbank soll erstmals die Daten aller bereits entschlüsselten Genome vernetzen und so schneller zu Ergebnissen kommen, die dann für die Erforschung von Erbkrankheiten, Viren oder Krebs genutzt werden können.
Die Radio Wissen.
Das ist ein hartes Leben. Da reinigt man 20, 30 Jahre lang das Wasser, klärt die Weltmeere vom Schmutz, um dann mit etwas Zitrone zum letzten Zucken animiert zu werden und im Schlund des Menschen zu verschwinden. Austern, diese salzige Delikatesse, sie soll wieder im großen Stil zurückkommen. In die Nordsee zumindest haben heute das Bundesamt für Naturschutz zusammen mit mehreren Forschungseinrichtungen einen Plan vorgestellt, wie die europäische Auster wieder in die Nordsee zurückkommen soll. Die war nämlich über 80 Jahre lang verschwunden. Da gab es nur die pazifische Auster. Wie das jetzt gehen soll, spreche ich drüber mit Achim Wehrmann vom Forschungsinstitut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven. Schönen guten Abend, Herr Wehrmann.
Schönen guten Abend.
Dieses Homecoming der europäischen Auster, wie soll es bitte schön aussehen?
Das müsste so aussehen, dass man in einer Art Pilotstudie versucht, diese wieder hier anzusiedeln, da wo sie ursprünglich auch herkommt, nämlich aus der südlichen Nordsee. Vor allen Dingen im Küstenvorfeld der Inseln ist sie ehemals in großen Austernbänken vorgekommen, ist dann leider komplett leer gefischt worden. Und ein Ansatz wäre jetzt genau dort wieder hinzugehen und in einer ersten Testphase zu versuchen, ob man dort wieder erfolgreich einen neuen Bestand etablieren könnte.
Da höre ich raus, es ist nicht so einfach. Man muss Pilotstudien machen. Immerhin war sie ja 80 Jahre weg. Diesen richtigen Wohnort, den Sie da beschreiben, ist also in Küstennähe. Warum ist sie eigentlich weggegangen? Also was ist das Problem?
Das Hauptproblem war die Überfischung. Die Überfischung war so massiv, dass bereits Mitte des 18. Jahrhunderts erste Fangverbote ausgesprochen werden mussten, weil damals die Bestände schon sehr überfischt waren. Das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, der europäischen Auster ist, dass sie sehr langsam wächst. Mhm. Und deswegen natürlich sehr viel Zeit braucht, um ihren Bestand wieder zu erneuern durch Vermehrung und Wachstum. Die jungen Austern müssen dann erst sehr langsam heranwachsen und das dauert halt seine Zeit. Mhm. Und wenn man da nicht nachhaltig fischt, dann passiert halt, dass man sie so leer fischt, dass sie letztendlich in der südlichen Nordsee ausgerottet wurde.
Also die europäische Auster braucht sehr lange, um zu wachsen. Ist es denn der einzige Unterschied zur pazifischen Auster, die es ja da gibt, oder ist die europäische Auster auch so ein bisschen wählerisch?
Ja, die europäische Auster hat neben dem Nachteil, dass sie sehr langsam wächst, auch das Problem, dass es natürlich Parasiten gibt, mhm. befallen. Da gibt es vor allen Dingen zwei einzellige Parasiten, die sehr stark zusetzen und dazu führen, dass die Bestände häufig im großen Stile dezimiert werden. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn es um den Vergleich zwischen europäischer und pazifischer Auster geht, ist allerdings insofern das Ganze etwas unkritisch, als dass sie sehr unterschiedliche Lebensräume besiedeln. Wir haben also nicht das Problem der Raumkonkurrenz. Und von daher wäre es eigentlich möglich, dass beide nebeneinander existieren.
Okay, dann vermischen Sie sich vielleicht ja mal, gucken wir mal auf die Vermehrung. Wie läuft das denn generell, wenn man die Auster da, die europäische, wieder ansiedeln will? Also in Küstennähe setzt man dann so ein paar rein und dann vermehren die sich? Oder wie läuft so eine Vermehrung ab?
Nein, das müsste man eigentlich in sehr großem Stile betreiben. Wir haben natürlich erstmal ganz grundsätzlich das Problem, dass wir in der südlichen Nordsee eine sehr starke Nutzung haben. Also wir haben zum einen das Weltnaturerbe Wattenmeer, dann haben wir aber auch die Fischerei, wir haben Kies- und Sandbaggerei, wir haben eine der weltweit meistbefahrenen Wasserstraßen. Und da muss man erstmal einen Raum finden, wo diese Auster ungestört wachsen könnte. Mhm. Und da würden sich gerade in neuester Zeit vor allen Dingen die installierten Offshore-Windparks anbieten, weil in dem Bereich jegliche andere Nutzung untersagt ist. Und das ist eigentlich ein idealer Lebensraum dafür.
Okay. Und dann geht das da, vermehren die sich relativ, sind die paarfreudig, sagen wir mal so?
Ja, man müsste versuchen, sehr viele adulte Exemplare dort auszubringen. Die müsste man natürlich aus anderen Wildbeständen dorthin bringen. Mhm. Und dann müsste man überprüfen, in welchem Maße die sich vermehren, ob die Bedingungen, die sie dort vorfinden, gut sind, also wie die Fitness ist.
Aber da höre ich so ein bisschen raus, wenn Sie adulte Exemplare sagen, der Mann gibt's bei der Auster so ein bisschen vor?
Nein, die Austern haben die Eigenschaft, dass sie ihr Geschlecht wechseln können. Und die europäische Auster hat allerdings den Nachteil, dass sie nicht ganz so reproduktionsfreudig ist wie die pazifische Auster. Das begründet auch die Unterschiede in den Bestandsgrößen zum Teil.
Ja, da lassen sich exzellent ein paar Sachen zwischen Europa und Pazifik rausfiltern aus dieser Sache. Die europäische Auster, sie soll auf jeden Fall zurück in die Nordsee. Dort war sie seit 80 Jahren nicht mehr, wie das gelingen kann. Darüber habe ich mit Achim Wehrmann vom Forschungsinstitut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven gesprochen. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Machen Sie es gut, Herr Wehrmann.
Ja, danke schön.
Danke, tschüss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Am Wochenende da gibt es keine Bundesliga. Denn es ist Zeit für die deutsche Nationalmannschaft. Nächsten Schritt in Richtung WM-Qualifikation für die WM 2018 in Russland zu machen. Am Samstag gibt es deswegen den Kick gegen den klaren Außenseiter San Marino. Aber nicht unterschätzen. Und mit an Bord bei der deutschen Nationalmannschaft ist kein geringerer als frisch gebackener Ex-Nationalspieler Miroslav. Ich mache einen Salto Klose. Was macht der denn da bitteschön im Kreise der Nationalelf, Sebastian?
Ja, erstmal muss ich an der Stelle noch festhalten, dass Miroslav Klose sich sehr um den deutschen Fußball verdient gemacht hat. Denn er ist mit 71 Toren der erfolgreichste Angreifer der DFB-Geschichte. Und darunter ist, echt unglaublich, wusste ich bis heute nicht ein einziger Elfmeter. Alle Tore aus dem Spiel heraus.
Da denkst du dir immer, okay, die ganzen, die Torschützenkönig werden, die treten halt die Hälfte Elfmeter.
Komm, gib dem Miro noch den nächsten, damit er aber von wegen Pustekuchen. Ne?
Stark.
Und nicht zuletzt deswegen darf er jetzt als Trainer-Azubi bei der Nationalmannschaft bei allen Spielen, Trainingseinheiten und Besprechungen mit von der Partie sein und er freut sich sehr darüber. Klingt aber auch so ein bisschen demütig.
Die Möglichkeit hier zu haben, natürlich bei einem Weltmeistertrainer gleich einzusteigen, die bekommt nicht jeder. Dafür bin ich sehr dankbar.
Die Frage ist, was man da so als Azubi verdient. Es gibt ja auch häufige, dass ehemalige Spieler Trainer werden wollen. Jogi Löw selber war ja in seiner Trainerkarriere ebenfalls, also davor seiner Trainerkarriere, Profifußballer, ne? Der hat ja auch gespielt. Miro Klose ebenfalls auf. Was sagt der denn zum Engagement von Miro? Also was sagt der Bundestrainer, dass jetzt Miro auf der Trainerbank hockt?
Ja, der Jogi, der ist aufgrund der immer mal wieder in letzter Zeit diskutierten Angriffsschwäche im Sturm froh, auf das Wissen des besten DFB-Schützen aller Zeiten zurückgreifen zu können.
Fußball ist ja auch so, dass die Spezialisierung von einzelnen Positionen, einzelnen Mannschaftsteilen eben auch immer eine wichtige Rolle spielt. Und der Miro hat natürlich viel Erfahrung, Offensivaktionen, Laufwege und so weiter.
Wahnsinn, ein Füllhorn an Möglichkeiten mit Miro Klose. In der Regel gibt es unter Fußball ja für alles und jeden irgendein Ritual, egal was da passiert. Aber Klose scheint bisher ein bisschen verschont worden zu sein.
Ich musste weder singen noch strippen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt.
Tja. bisher. Bisher sagt er vielleicht zu Recht, denn er hat die Rechnung ohne seinen Chef Yogi gemacht.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, wir sind jetzt dann ab Samstag in Miros Wahlheimat in Rom. Dann kann man gut vorstellen, dass er uns da und die Trainer vielleicht mal zum Abendessen einlädt.
Oh, das ist ja noch recht milde. Also im Vergleich zu Strippen und Segen.
Wer weiß, was danach noch kommt.
Ja, weiß man, Strippen,
man weiß es nicht.
Miro Klose, jetzt Trainer-Azubi. Vielleicht, wenn es schlecht läuft, wechselt er sich selber ein.
Könnte ja, er ist nämlich noch spielberechtigt, hat Jürgen heute auch gesagt. Weltklasse. Schön, er könnte.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist die neue Spielekonsole von Sony erschienen. Eine neue PlayStation, ein neuer schwarzer Kasten. Die heißt jetzt PlayStation 4 Pro und damit soll alles besser, schöner und toller werden. Die stärkste Konsole der Welt, sagt jedenfalls der Hersteller selbst, Sony. Fangen wir mal nach bei D-Radio Wissen Spiele-Experte Thomas Ruscher, was er denn dazu sagt. Thomas, ist es wirklich alles jetzt schöner und toller mit diesem Kasten?
Ja, also wenn wir uns nur die Fakten angucken, ja, stimmt, Sony hat die PlayStation 4 Pro ordentlich aufgemotzt und das ist jetzt auch tatsächlich die leistungsstärkste Konsole, die es auf dem Markt gibt. Ist schneller als die normale PS4 und auch schneller als der große Konkurrent von Microsoft, die Xbox One. Und das heißt auch, die Spiele für die neue PlayStation 4 Pro, die dürfen eine ganze Ecke schöner sein. Also für Spieler und Spieleentwickler erstmal eine richtig gute Sache. Das hat mir auch der Deutschlandchef von Electronic Arts, Jens Kosche, erklärt.
Wenn eine neue Hardware rauskommt, die ersten Spiele da drauf sehen ganz häufig dramatisch besser aus als die Vorgängerversion. Und dann denkt man, ist da denn noch mehr möglich? Und dann sieht man, also jetzt bei FIFA 17 ja, dass da jedes Jahr noch Techniksprünge möglich sind. Und je mehr Hardwarekapazität, desto schönere Grafiken können wir machen.
Also schönere Grafiken, aber das gilt eben nur für die Spiele, die auch für die PS4 Pro optimiert sind. Und ja, die sehen dann auch auf 4K HDR-Fernsehern so richtig gut aus. Ist jetzt nicht so ein richtiges Verkaufsargument, weil so viele Spiele sind das noch gar nicht, die es dafür gibt. Da wird sicherlich noch mehr kommen, aber die Sache ist ja auch, du kannst die alten Spiele und die neuen Spiele sowohl auf deiner PS4 Pro als auch auf deiner alten PS4 spielen. Mhm. Also du musst dir nicht zwingend eine neue kaufen.
Okay, sieht halt einfach nur besser aus, wenn das Spiel dafür optimiert ist. Wir halten fest, schneller gleich schöner. Warum hat Sony das denn eigentlich gemacht? Denn es gibt ja so einen Rhythmus, alle 7, 8 Jahren kommen die neuen Konsolen raus. Nicht nur Sony, sondern auch von Microsoft. Jetzt schon nach 3 Jahren. Wieso denn das?
Also dafür gibt es im Grunde ja 2 wichtige Gründe. Einmal ist da die Virtual Reality, die VR. Da hat Sony ja gerade erst die PlayStation VR veröffentlicht, mit dem du zu Hause VR-Spiele zocken kannst. Aber damit ist die alte, in Anführungszeichen, PlayStation schon ziemlich an ihren technischen Limits angekommen. Also VR ist ja ein richtig großer Hardwarefresser und die PS4 Pro, die kann damit sehr viel besser umgehen als ihr älterer Bruder. Und der zweite Grund für die neue PlayStation Pro ist, damit ist möglicherweise auch das Ende der klassischen Konsolengeneration eingeläutet. Also du hast es ja gesagt, bisher war es immer so, alle paar Jahre, 6, 7 Jahre gibt es eine neue Konsole und fertig. Und damit bricht Sony jetzt. Also das ist im Prinzip wie beim Handy. Da gibt es ja auch alle 1, 2 Jahre neue Modelle und die werden ja auch ordentlich gekauft.
Heißt aber nicht, dass wir in Zukunft keine Konsolen mehr haben werden. Wenn du jetzt sagst, irgendwie das Ende der klassischen Konsolengeneration, dann heißt es einfach nur, diese Zeitabschnitte, diese Zeitintervalle werden jetzt neu.
Sozusagen, ja.
Was ist mit dir? Du hast zu Hause noch eine normale PS4 stehen. Wirst du jetzt eine neue kaufen müssen?
Nee, die alte PS4, die wird noch eine ganze Weile bei mir rumstehen. Also wer sich jetzt aber ganz frisch eine neue Konsole zulegen möchte, der könnte da ernsthaft drüber nachdenken, also gleich bei der PS4 Pro zuzuschlagen.
Kostet?
Kostet 400 €. Das sind etwa 100 € mehr als die normale Version. Aber dafür bist du denn für deine Games-Zukunft relativ gut aufgestellt. Denn Sony sagt zwar, egal welche Konsole ihr jetzt habt, ihr werdet eure Spiele immer spielen können, egal ob PS4 oder PS4 Pro. Aber ich fürchte, dass über kurz, über lang die Games kommen, wo dann auch Abstriche gemacht werden, wo die dann nicht mehr so richtig gut aussehen, dass es eigentlich gar keinen Spaß mehr macht, die auf der alten PS4 zu spielen. Ja, und wer weiß, Sony sagt, passiert nicht, aber vielleicht kommen dann halt doch irgendwann die Spiele, die nur auf der PS4 Pro laufen. Und das wird dann ziemlich dumm für die Spieler sein, die eben keine Lust haben, sich alle 2, 3 Jahre eine brandneue Konsole zu kaufen. Ja,
und die auch kein Geld haben.
Ja, das kommt mir nochmal dazu.
Es gibt ja nicht nur PlayStation, sondern es gibt ja auch Microsoft und da gibt es die Xbox. Wie sieht es da aus?
Da haben wir eigentlich nochmal genau dieselbe Situation. Allerdings hängt Microsoft ein wenig hinterher. Ja, in diesem sogenannten Konsolenkrieg, da hat die Xbox gegen die PlayStation ziemlich das Nachsehen. Die hat nur die Hälfte von dem verkauft, was die PlayStation geschafft hat. Und diese Niederlage versuchen die jetzt auch mit einem neuen aufgemotzten Modell auszubügeln, mit der Xbox Scorpio. Da steckt dann auch wieder eine bessere Technik drin. Das wird auch gut für Virtual Reality geeignet sein. Ist im Grunde genau dasselbe Lied wie bei der PlayStation 4 Pro. Die kommt allerdings auch erst im nächsten Jahr.
Heute wurde die PlayStation 4 Pro vorgestellt. Thomas Ruscher hat sie für uns getestet und damit
hört die Redaktionskonferenz für heute Abend auf.
Ja,
wenn Sie
war mir eine Freude.
Sebastian Rams, schön.
Ganz, schönen Abend.
Ganz lieben Dank, schönen Abend wünschen wir euch auch. Thilo Jan, mein Name. Macht's gut, tschüss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.